Früher war alles besser. So ein Spruch, den hört man immer wieder, was natürlich kompletter Humbug ist. Aber um diesen gesamten Schwachsinn von der Debatte, die wir in den letzten Tagen und Wochen oder auch Monaten immer wieder hören, wo Leute davon fantasieren, wie schön doch der Verbrenner ist, wie geil die Kernenergie, wie schön doch Gasheizungen sind, muss man verstehen, warum manche Leute das tun. Und ein wesentlicher Grund ist genau diese Fehlannahme. Früher sei alles besser gewesen. Seit Wochen führen wir hier wirklich viele verschiedene Diskussionen und haben Beiträge gemacht zu so einer zahlreichen Menge von pinken Einhörnern, Realitätsallergien und so weiter. Stichwort Verbrenner, Kernenergie, Gaskraftwerke, Gas- oder Ölheizungen. Das Ganze haben wir hinreichend diskutiert. Und es ist natürlich unheimlich schwer zu begreifen, wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist und halbwegs unfallfrei bis drei zählen kann, dass das Ganze einfach kompletter Blödsinn ist. Denn das, was gewisse Leute aus der Gesternkleberszene, die hauptsächlich im konservativen, im neoliberalen und natürlich sowieso im rechtsextremen Lager zu verorten sind, dass die natürlich diesen Quatsch kolportieren und dass der Blödsinn ist, das kann man relativ einfach umreißen und es ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig schwer. Besonders deutlich wurde das in den letzten Tagen wieder bei dieser alten, aufgewärmten Platte Kernenergie, wo Leute immer noch, wenn sie das propagieren und gut finden, einfach nicht in der Lage sind, einfachste logische Zusammenhänge zu begreifen. Oder sie wollen es nicht oder können es nicht. Und ich habe ja einige Beiträge in den letzten Tagen, Wochen dazu gemacht. Und die Leute schreiben dann in die Kommentare den Quatsch rein, den ich und auch viele andere gerade auch in diesen Tagen wieder mal widerlegt haben und auch wirklich erklärt haben, warum das Quatsch ist. Und wenn dann eine aus dem rechtsdrehenden Schwurbel Think Tank Republik 21, Christina Schröder, die mal Familienministerin unter Merkel war und irgendwo ziemlich schief abgebogen ist, dann in diesen Tagen auf dem asozialen Netzwerk LinkedIn dann schreibt, in einem Bezug nehmend auf eine Diskussion mit dem Energieexperten Volker Quaschnik, der sich wirklich mit dem Thema auskennt, dann hat sie behauptet, man müsse eine bezahlbare und sichere Energieversorgung sicherstellen und trommelt dann für Kernenergie. Da frage ich mich wirklich, was ist so schwer daran zu verstehen, dass genau das nicht stimmt? Und das haben wir mehrfach schon erklärt, ich tue es jetzt nicht an dieser Stelle nochmal. Aber trotzdem reiten diese Leute die alte Platte immer und immer wieder. Oder Leute, die meinen, dass der Verbrenner doch eine geile Sache ist und da muss man festhalten, um die Arbeitsplätze in Deutschland zu erhalten. Was genau eben nicht passiert. Das Gegenteil tritt dann ein. Und auch diese ganze Geschichte mit der grünen Gasquote und dem grünen Öl für irgendwelche verbrennerbasierten Heizungen wird es nicht geben, wissen wir ganz genau. Alle Expertinnen und Experten warnen vor solchen Aussagen. Und trotzdem gibt es Leute, die diesen Quatsch am Ende verteidigen. Und die Leute, die das maßgeblich in die Welt setzen, sind natürlich Lobbyisten des Gestern, die mit dem ganzen alten Blödsinn einfach noch ganz schön vielen dicken Reibach machen. Und das ist primär die Fossillobby. Und im Übrigen, das habe ich zwar schon gesagt, aber ich möchte es hier nochmal erwähnen, auch die Leute, die für die Kernenergie trommeln, kommen in großen Teilen aus der Fossillobby, weil sie genau wissen, dass wenn man in Kernenergie investiert, die Energieversorgung nicht gesichert werden kann, das Geld aber für Kernenergie verpulvert wurde und am Ende dann wieder fossile Energieträger gebraucht werden. Also wer für die Kernenergie trommelt, trommelt für Fossildreck. Und das muss man auch immer wieder erklären, obwohl es nicht so schwer zu verstehen ist. Wie gesagt, ich tue es auch nochmal in die Videobeschreibung, einen Link dazu. Wir haben das umfangreichst beschrieben mit einer zahlreichen Menge an Quellen, genauso auch all die anderen Themen zur Wärmewende, zu dem sogenannten Gebäudemodernisierungsgesetz, dem sogenannten Verbrennerverbot und all dieser ganze Blödsinn. Also einmal Lobbyisten, die auf Kosten des Wirtschaftsstandorts und der Gesellschaft weiter einen dicken Reibach machen wollen und dadurch entsprechende Lügen und Desinformationen in die Gesellschaft spülen. Und sie finden natürlich willfährige Helfer auch in Teilen der Politik, die ihnen dabei helfen. Und am Ende laufen die Leute in die Kostenfalle und der Wirtschaftsstandort wird zunichte gemacht. Aber eine ganze Menge andere Leute, die nehmen das gerne auf. Das sind keine Profiteure von dem Ganzen, sondern sie werden auch benachteiligt. Sie verstehen es noch nicht. Und hier haben wir natürlich ganz klar auch das Thema Feindbild, ne, weil das, was wirklich prosperiert und gut funktioniert, Stichwort E-Mobilität, Stichwort erneuerbare Energien, die ja weit mehr sind als nur PV und Wind, das ist grün konnotiert, haben wir auch schon mal gesagt. Und es gibt einen weiteren Aspekt, den wir hier brauchen, um ein gewisses irrationales Verhalten von Menschen nochmal besser zu verstehen, nämlich die Romantisierung des Gestern. Wir alle tun das, mehr oder weniger. Und ich rede jetzt nicht von Menschen, die traumatische Erlebnisse hatten, wie zum Beispiel Leute, die im Krieg waren oder häusliche Gewalt erlebt haben. Dort wird man das sicherlich nicht positiv sehen. Aber jetzt abgesehen von solchen extremen Gewalterfahrungen neigen Menschen dazu, ihre Vergangenheit schöner zu sehen, als sie ist. Und das tun wir alle, ob wir wollen oder nicht. Die Frage ist nur, ob wir in der Lage sind, das kritisch zu hinterfragen und uns zu erklären und klarzumachen, dass es vielleicht doch nicht so dufte war. Und das muss ich auch selber tun. Ich habe gerade ein Projekt in der Nähe von Hamburg und fahre jede Woche nach Hamburg zum Hamburger Hauptbahnhof und fahre dabei natürlich auch mit der Bahn durch Göttingen durch. Und der Zug hält dort und ich unterbreche manchmal auch meine Arbeit oder höre auf zu lesen und schaue einfach mal ganz bewusst am Bahnhof vorbei in Richtung Göttinger Innenstadt. Dann sieht man dort den Jakobikirchturm, ein bisschen weiter links ist dann irgendwann der Unicampus und der Unicampus mit dem blauen Turm. Und man kennt es, weil ich bin dort geboren und aufgewachsen. Ich bin Baujahr 75, habe also die 80er Jahre in dieser Zeit erlebt und denke da sehr gerne dran zurück. War einfach auch eine coole Zeit mit wirklich toller Musik. Es gab noch coole Radiosendungen. Da hat ein Werner Reinke beim Hessischen Rundfunk noch keine Heavy Rotation Listen gehabt, sondern hat beim HR3 wirklich gute Musiksendungen gemacht. Peter Urban war sein Pendant beim Norddeutschen Rundfunk. Es gab Sendungen wie den Maxi-Mix und Maxis Maximal beim NDR und beim Hessischen Rundfunk, wo coole 12-Inch-Maxis gespielt wurden. Und ich fand es einfach toll, zu Hause zu sitzen mit dem Tape und dann irgendwie aufzunehmen und hoffen, dass die Moderatorinnen und Moderatoren nicht in die Musik babbeln. Natürlich habe ich das als eine tolle Zeit empfunden. Ich hatte eine tolle Kindheit. Aber waren die 80er Jahre wirklich so toll? Waren die wirklich besser als heute? Ganz klar nein. Denn die 80er Jahre waren auch was anderes. Denn die 80er Jahre waren der Kalte Krieg, war der saure Regen, eine Zeit, in der man in vielen deutschen Gewässern, zum Beispiel im Rhein, nicht baden konnte, weil die durch die chemische Kontamination einfach so verseucht waren, dass es einfach gefährlich war. Es gab mehr Kriminalität, auch wenn einige heute behaupten, das sei früher besser. Das stimmt aber einfach gar nicht. Es gab noch Autos, die mit verbleibendem Sprit durch die Gegend fuhren. Die Lebenserwartung war kleiner, die Luft war verschmutzter. Es gab viele Sachen, die waren einfach schlechter. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie bewerten wir diese Zeit? Und die Zeit hatte natürlich auch manche Vorteile. Klar, die Gesellschaft war sozial durchlässiger, Vermögen war gerechter verteilt. Man konnte sich früher mit einem normalen Arbeiter- oder Angestelltenjob auch ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung leisten, was heute schwieriger geworden ist. Da ist das Gift des Neoliberalismus natürlich weiter fortgeschritten. Gruß an die typischen neoliberalen Lobbyvereine wie INSM oder MIT und die sogenannten Familienunternehmer, die haben das wesentlich mit verbockt. Aber natürlich gab es auch Sachen in den 80er Jahren, die waren besser. Aber grundsätzlich, dass es damals alles besser war und dass man dorthin zurückkehren müsste, ist natürlich kompletter Käse. Und das muss man sich immer wieder hinterfragen. Und das tue ich zum Beispiel, wenn ich dann in Göttingen durchfahre mit dem Zug und dann mal so ein bisschen rausgucke und ich sehe auf der linken Seite, wenn ich Richtung Norden fahre, dann meine alte Schule, das Otto-Hahn-Gymnasium. Ich bin dort auch Mitglied in einem ehemaligen Verein, im Alumni-Verein, der von zwei sehr engagierten ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern gemacht wird und einigen MitstreiterInnen, wo ich sehr dankbar für bin. Ich komme gerne vorbei. Aber meine Schulzeit war nicht immer nur schön. Ich habe auch viele Tage gehabt, wo ich einfach keinen Bock auf Schule hatte. Ist auch die Realität. Also man muss das Ganze ein bisschen differenzieren. Und das tun viele halt nicht. Man sehnt sich nach der guten alten Zeit, wenn einen die Gegenwart überfordert. Und das muss man kritisch hinterfragen können. Und das können leider sehr, sehr viele Menschen nicht. Und ich möchte in dieser heutigen Folge ein bisschen hineinschauen in so drei wesentliche Aspekte, die unsere Themen hier hauptsächlich bewegen, nämlich Energie, Mobilität und Gesellschaft. Ob das damals wirklich besser war? Und was wir heute an Möglichkeiten haben, Spoiler, wir haben viel mehr als damals. Wir können heute viel mehr Dinge bewegen, als wir es damals konnten, was natürlich auch mit Technologien und mit Wissen zu tun hat. Und warum gewisse Leute, beziehungsweise was gewisse Leute tun, um das Alte zu bewahren und damit unsere Zukunft gefährden, beziehungsweise massiv vernichten, wenn sie damit Erfolg haben. Und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an und schauen wir uns erstmal den ersten Abschnitt an, nämlich die Energieversorgung. Heute haben wir bei der Energieversorgung enorme Möglichkeiten. Erstmal haben wir natürlich viel mehr Wissen und viel mehr technologische Möglichkeiten. Und hier sind wir wieder mal bei der Energiewende, die einige, weil sie eben mit der Realität überfordert sind oder Feindbilder kultivieren oder beides, einfach gerne als grüne Ideologie bezeichnen. Und es gibt immer noch Leute, die meinen, man könne ein Industrieland damit nicht versorgen. Und das ist natürlich kompletter Quatsch. Es gibt eine Menge Länder, die sind da schon sehr, sehr weit. Und den letzten kleinen Rest schafft man auch noch. Und ich muss immer wieder sagen, und das verstehen solche Leute nicht, wenn die recht hätten, dann hätten wir wirklich das berühmt-berüchtigte Problem mit unserem Wohlstandsverlust. Aber was ist heute so schön? Wir haben heute die Möglichkeit, unsere Energieversorgung selbst in die Hand zu nehmen. Unsere Energieversorgung ist sauber, sie ist dezentral, sie kann demokratisch gestaltet werden. Wir haben hier in Österreich noch einen Schritt mehr als Deutschland. Wir können hier Energiegemeinschaften gründen. Wir selber sind Mitglied einer solchen Energiegemeinschaft. Meine Frau ist Obfrau, also Vorständin dieser Energiegemeinschaft, die gemeinnützig ist, wo wir eine Gruppe von Menschen sind, österreichweit, die ProduzentInnen und KundInnen haben und wir tauschen Energie gemeinsam und wenn jetzt irgendwie zu wenig in der Energiegemeinschaft ist, dann muss der Grundversorger einspringen, das ist gesetzlich geregelt. Und das hat enorme Vorteile. Man kann sich seine eigene Energieversorgung bauen und mit den Jahren kommt da immer mehr dazu. Es gibt mittlerweile auch große solche Energiegemeinschaften, die brauchen auch keinen Grundversorger mehr. Die können das alles schon sehr gut und alle können eben die Energieversorgung in die eigene Hand nehmen. Und gerade solche Energiegemeinschaften sind eine tolle Sache, wenn man eben auch Menschen hat, die kein eigenes Dach haben, aber die können dann trotzdem von erneuerbarem, lokal erzeugter Energie profitieren. Wir haben die Möglichkeit, auch im thermischen Sektor mit heutigen Technologien, eine Wärmepumpe zum Beispiel, gab es in den 80ern schon. Das ist keine neue Technologie, aber die ist heute viel ausgereifter, bezahlbarer. Und ich habe auch schon Wärmepumpen gesehen, die wurden in den 80ern in Betrieb genommen, die funktionieren heute noch. Und trotzdem war die Technik damals noch nicht so gut wie heute und sie war vor allem viel teurer. Wir haben also heute die Möglichkeit, Energie zu erzeugen, thermisch wie elektrisch, unabhängig von irgendwelchen despotischen Staaten, in einer sauberen Art und Weise. Wir müssen uns nicht mehr von fossilem Dreck abhängig machen, was ja gerade durch die Vorkommnisse im Nahen Osten jetzt eigentlich jedem klar sein sollte, was da los ist. Und das ist nicht das erste Mal und wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Da sind plötzlich immer alle so überrascht. Aber das ist absehbar und die sogenannten grünen Ideologen warnen ja auch immer davor. Und wenn es dann eintritt, dann tun alle so, als sei das so komplett unerwartet, was es nicht ist. Und das Gleiche gilt im Übrigen auch für Uran, weil einige Leute, die Kernenergiefans, die Atomis, wie ich sie immer nenne, oder wie einige auch andere sagen, kann man auch völlig zu Recht sagen, die Atomiker, die machen sich gerne von Uran abhängig. Ist auch eine saublöde Idee, weil auch große Teile von Uranvorkommen aus Kasachstan und Russland kommen und macht sich damit auch noch von russischer Technologie abhängig. Das geht gar nicht anders momentan, das ist so diese Lage. Und wenn jetzt einige sagen, ja, bei PV machen wir uns so von China abhängig, das ist momentan noch so, war aber auch mal anders, da war Deutschland mal Wegbereiter und Marktführer, kann man aber wieder korrigieren. Natürlich nicht jetzt, wenn man eine Fossillobbyistin im Wirtschaftsministerium hat, aber die Energiewende und all die Technologien, die immer gerne als grüne Ideologie geframed werden, die ermöglichen uns, unsere Energieversorgung in die eigenen Hände zu nehmen. Sie ist sauber, sie ist gesund. Sie ist bezahlbar. Man muss auch ganz klar sagen, die erneuerbaren Energien, alles was dazugehört, Speicher, Wind, PV, Netzinfrastruktur und digitale Lösungen, das ist die einzige Energieform, die wirklich wirtschaftlich ist. Kernenergie ist es nicht, das sind Milliardengräber und es wird sich auch bis auf Weiteres nicht ändern. Fossile Energie, für die gilt das Gleiche. Die erneuerbare Energien, die kann das. Und das hatten wir in den 80ern so nicht. Es gab ganz klar erste kleine Versuche, aber heute haben wir die Möglichkeit, und das ist ein weltweiter Trend, dank des EEG, was in den 2000er Jahren in Deutschland, damals von den Grünen zusammen, die ja koaliert haben als Juniorpartner mit der SPD unter Gerhard Schröder, dort ist das entstanden und die haben dort eine Rakete gezündet, die weltweit durchgestartet ist und in Deutschland gerade aktuell wieder sehr stark eingebremst wird. Aber einige, was tun sie? Sie propagieren die Welt des Gestern. Sie glauben, die alte grundlastbasierte Welt, die auch veraltet ist, sei toll. Wir müssten weiter AKW-Reaktoren bauen und dann werden so Sachen auch behauptet wie, da gibt es ja die neuen Generationen, die gibt es im Teststadium, aber nicht in der breiten Masse. Haben wir gerade schon erläutert, warum das alles pinke Einhörner sind. Das ist die Welt des Gestern. Und Kernenergie und auch große Kraftwerke funktionieren auch nicht zusammen mit den Erneuerbaren. Gaskraftwerke, ja, die würden von dem, wie sie regelbar sind, funktionieren, aber die sind halt dreckig. Also wir haben hier grundsätzlich die Möglichkeit, und das geht. Wir können ein Industrieland 100% mit regenerativen Energieträgern versorgen. Die Technologien dafür sind da. Wir müssen es nur endlich mal machen. Bei der Mobilität haben wir ein Verkehrsmittel auch heute noch an der Hand, das wir auch in den 80ern und 70ern oder schon viel früher bereits hatten, nämlich die Bahn. Das ist immer noch nach wie vor, trotz all dieser vielen Jahre und Jahrzehnte, das effizienteste Verkehrsmittel, das wir haben. Und wir haben natürlich gerade in Deutschland die bekannten Probleme, aber dort wird ja zum Glück darin auch ordentlich investiert. Ich hoffe auch genug und hoffentlich auch schnell genug. Aber wir haben heute ganz andere Möglichkeiten, gerade durch digitale Technologien und durch neue Antriebskonzepte. Denn die Bahn ist ein Element im sogenannten Modalsplit. Wir haben Fahrradmöglichkeiten, wir können zu Fuß gehen, wir haben Roller, elektrisch oder auch eben nicht elektrisch. Wir haben eben das Elektroauto, Verbrennungsfahrzeuge sind keine Option mehr, auch wenn einige das sich immer noch sehr wünschen. Und diese Fahrzeuge idealerweise in einem geteilten Anwendungsfall sind, also Carsharing-Konzepte. Und man kann mit digitalen Lösungen heute das Ganze sehr individuell zusammenstellen und verknüpfen, dass es genau so zusammengestellt ist, wie es die jeweiligen individuellen Personen auch wirklich benötigen. Das wäre in den 80ern oder 70ern nicht gegangen. Da hatten wir diese Möglichkeiten nicht. Und dadurch, dass wir heute diese Möglichkeiten haben, haben wir viel mehr Möglichkeiten, auch Mobilität sozial gerecht, unabhängig und vor allem auch sehr fair zu gestalten. Denn im urbanen Raum, da ist es relativ einfach. Es gibt eine Menge Menschen, die leben in einer großen Stadt und haben gar kein Auto, weil Parkplatz suchen dauert sowieso länger und man braucht das auch einfach gar nicht. Im ländlichen Raum sieht das gerade in Deutschland, zum Teil auch in Österreich und einigen anderen Ländern, durchaus noch anders aus. Wenn man ländlich lebt, hat man heutzutage oft keine andere Wahl. Man muss sich ein Auto kaufen, weil man sonst einfach nicht zur Arbeit kommt, keine sozialen Kontakte pflegen kann, man ist dort einfach zu unmobil. Und das kann man aber ändern, das ist kein Naturgesetz. Wir haben heute Möglichkeiten durch Mikro-ÖPNV-Angebote, Carsharing-Konzepte, Mitfahrsysteme und so weiter, das Ganze so zu gestalten, dass man auch im ländlichen Raum ohne Auto auskommen kann und Teile der Schweiz zum Beispiel oder auch in manchen skandinavischen Regionen klappt das auch schon sehr gut. Man muss daran natürlich arbeiten, das fällt nicht vom Himmel, aber die Möglichkeiten gibt es. Wenn jemand natürlich trotzdem ein Auto haben will, kann sie oder er sich natürlich selbstverständlich eins kaufen, sollte natürlich dann keine Treibhausgase mehr emittieren. Das ist natürlich klar, weil was hinten aus dem Auspuff rauskommt, ist keine Privatsache mehr. Aber grundsätzlich gibt es diese Möglichkeiten. Wir haben modernere Antriebe, die sind im Betrieb emissionsfrei. Die gesamte Klimabilanz eines E-Autos ist um Längen besser als verglichen mit einer rollenden Ölheizung. Und wir haben eben die Möglichkeit, durch digitale Lösung auch dorthin zu kommen, dass man nicht mehr darauf angewiesen ist, sich ein Stehzeug, also eine Ressource, die rollt, am Ende sich kaufen zu müssen. Und diese Ressource steht nämlich den Großteil der Zeit nur blöd rum. Und wir haben hier noch eine kleine Brücke zu dem Thema vorher. Wir können diese E-Autos auch als Teil unseres Energieversorgungssystems nutzen. Denn das sind lauter Batteriespeicher, die den Großteil der Zeit rumstehen. Gut, wenn sie in geteilter Anwendung sind, im Carsharing, dann nicht mehr ganz so sehr, aber auch dann stehen sie immer wieder. Und wenn E-Autos rumstehen, können sie überschüssige Energie aufnehmen. Damit kann man auch entsprechende Redispatch-Maßnahmen reduzieren. Also dafür sind Speicher, auch gerade Großspeicher, sehr, sehr wichtig. Und sie können auch Energie abgeben, wenn man sie eben, wenn man zu viel drin hat und es gibt keinen Anwendungsfall. Also können sie entsprechend auch Energie abgeben, wenn sie gerade nicht gebraucht werden. Also damit können Elektroautos nicht nur Mobilität sicherstellen, sie können auch zu unserer Energieversorgung beitragen. Das alles können wir heute. Ohne digitale, vernetzte Lösung wäre das nicht möglich. Heute geht es. Aber was tun einige? Sie möchten gerne weiter mit stinkenden, rollenden Heizungen durch die Gegend fahren und fabulieren von irgendwelchen Ersatzkraftstoffen, die es für diesen Anwendungsfall gar nicht geben wird. Sie möchten weiterhin das Auto bevorzugen und öffentliche Verkehrsmittel nachteilig behandeln mit entsprechenden Folgen für soziale Gefüge. Menschen, auch die wenig Geld haben, müssen sich dann ein Auto kaufen, ob sie wollen oder nicht. Und das ist natürlich nicht für alle Leute möglich oder nur mit sehr viel Aufwand möglich. Und wir betonieren und asphaltieren weiterhin Flächen. Gerade in den Städten ist das ein Problem, was im Sommer oder auch bei Starkregenereignissen zum großen Problem wird. Wir wissen es heute besser. Wir können auch Mobilität viel, viel schlauer gestalten, anstatt immer nur die alten Fehler zu behalten. Auch bei der Gesellschaft sind wir heute viel, viel weiter und wir können viel mehr leisten als noch vor 20, 30 Jahren. Und das sieht man natürlich an den Möglichkeiten, die wir heute haben. Heute können Menschen viel selbstbestimmter auch eine Identität leben. Heute können homosexuelle Paare heiraten. Sie können Familien gründen. Und Menschen, die Probleme haben mit ihrem Leben, weil sie im falschen Geschlecht geboren wurden, auch da gibt es heute ganz andere Lösungen. Diese Menschen, die gab es genauso in den 70er, 80er Jahren. Bloß das Thema wurde tabuisiert. Und ich kann mich noch an Diskussionen erinnern in den 80er Jahren. Die habe ich ja eben, wie gesagt, gut mitbekommen, als Freddie Mercury seine Bisexualität geoutet hat, was Leute sich da eingeströmt haben und plötzlich die Queen-Platten alle wegschmeißen wollten, weil Freddie Mercury sich als bisexuell geoutet hat und mit einem Mann liiert war. Und das gleiche auch für Boy George und Culture Club. Also es gab ein paar Menschen in der Pop-, Musik-, Kunstkultur, die haben zu ihrem Lebensmodell und zu ihrer Homosexualität gestanden. Aber es ist ja keineswegs so, dass man die deswegen damals nicht verachtet hätte. Diese Menschen haben damals und leider auch heute immer noch Verachtung erfahren. Aber wir sind heute ein Stück weiter, denn heute gibt es in Deutschland, in Österreich genauso, keinen schwulen Paragraphen mehr. Denn die Homosexualität zwischen Männern, nicht unter Frauen, nur zwischen Männern, war strafbar. Und erst in den 90er Jahren ist das abgeschafft worden. Auch die Gewalt in der Ehe, die Vergewaltigung in der Ehe war bis in die 90er Jahre in Deutschland keine Straftat. Das haben wir Gott sei Dank auch überwunden. Natürlich können Menschen heute, wenn sie Minderheiten sind, aber auch Frauen, die ja keine Minderheit sind, haben heute viel mehr Möglichkeiten. Da hat sich einiges getan. Und ich weiß, was einige jetzt denken. Und ja, das stimmt. Wir sind noch lange nicht da, wo wir sein sollten. Denn Menschen, die eben nicht in der sogenannten Norm leben oder auch Frauen, die ja eben eine Mehrheit sind, haben, weiß Gott, nicht die gleichen Möglichkeiten. Sie werden benachteiligt und zwar ganz massiv. Und sie werden auch noch angegriffen. Auch da sind wir ein ganzes Stück noch, müssen wir noch gehen. Wir haben heute mehr Möglichkeiten, aber wir haben eben noch eine ganze Menge zu tun. Und es gibt eine ganze Menge Leute in der Gesellschaft, hauptsächlich im blau-braunen rechtsextremen Spektrum, aber natürlich auch in konservativen Teilen, die möchten gerne die alte Welt zurückhaben. Heute propagieren Leute immer noch die alte Welt der sogenannten traditionellen Familie, eben was auch immer das sein soll, oder eben auch, dass man Frauen gewisse Rechte wieder wegnehmen müsse. Auch Selbstbestimmungsrecht der Frau ist einigen Leuten ein Dorn im Auge. Und leider gibt es auch Frauen, die diese Nummer reiten, die sogenannten Tradwives zum Beispiel, in sogenannten asozialen Medien, wo sich Frauen als traditionelle Ehefrauen inszenieren. Oh gut, ob die das alle so leben, möchte ich mal bezweifeln. Ich glaube, einige verschaukeln einfach nur ihre Follower. Aber dieses Bild des traditionellen Weibchens, was zu Hause lebt und schick für den Mann ist und die Kinder erzieht und lecker kocht, das gefällt einigen. Ein paar wenigen Frauen, allerdings hauptsächlich irgendwelchen Männern, die eigentlich nur arme Würstchen sind, die möchten das ganz gerne. Auch dieses Bild, dass man als Mann über die Frau herrschen müsse, ist ja in gewissen Kreisen sehr populär, was aber am Ende ein totaler Wahnsinn ist, weil das offenbart ja nur die Schwäche der Leute, die sowas toll finden. Aber warum ist das wichtig? Eine Gesellschaft, die sich frei entfalten kann und wo wir eben noch viel, viel tun müssen, auch wenn wir heute eine ganze Ecke weiter sind als vor 20, 30 Jahren, die ist leistungsfähiger. Denn gute Ideen, gute Entwicklungen, die hängen nicht am Geschlecht, an der Lebenseinstellung, am Lebensmodell. Die hängen an dem, wie Menschen ticken, wie sie drauf sind, wie sie agieren. Und wenn wir gewisse Menschen einfach mal von der Gesellschaft ausschließen und unterdrücken, weil sie nicht in das Muster des sogenannten normalen Lebensmusters passen, dann verlieren wir eine ganze Menge Talente. Und das hat übrigens auch sehr viel mit Zuwanderung zu tun. Menschen in Deutschland sind vielfältig und Deutschland ist schon seit den 60er Jahren ein Einwanderungsland. Und die Leute, die jetzt irgendwie Remigration fordern, was ja nichts anderes heißt als Ausländer raus, die wollen nichts anderes als die Identität des Landes zerstören. Sie möchten, dass das Land schwächer wird. Richtig schwach. Denn ohne diese Menschen, die zugewandert sind und auch jetzt noch kommen, wäre eine deutsche Wirtschaft, und es gilt in Österreich genauso, überhaupt gar nicht leistungsfähig. Wenn wir also irgendwie vorankommen wollen, wenn wir Prosperität wollen, dann brauchen wir Menschen mit unterschiedlichen Lebensmodellen, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Kulturen. Und es darf am Ende überhaupt keine Rolle spielen, woher die Menschen kommen, wie sie aussehen und was ihr Lebensmodell ist, solange sie eben die Grundwürde des Menschen, wie es im Grundgesetz steht, eben auch anerkennen. Und damit ist alles gesagt. Und genau übrigens die Leute, die sonst immer so die Heimatlandliebe zelebrieren, sind genau diejenigen, die in den meisten Fällen das Grundgesetz verachten und eben nicht nach unseren Regeln leben wollen. Die wollen diese Regeln verletzen. Wir sind heute einen ganzen Schritt weiter. Aber wir müssen noch verdammt viel tun, klar, keine Frage, aber wir sind weiter als in den 80er Jahren. Und vielleicht noch ein letzter Punkt in Bezug auf die Meinungsfreiheit. Denn einige behaupten, man könne heute nicht mehr die Meinung sagen. Und das ist natürlich Quatsch. Man kann heute sogar mehr sagen als noch vor 30 Jahren. Ich weiß noch zu meiner Schulzeit, wenn jemand rechtsradikale Grütze gesagt hat, dann wurde diese Person sehr schnell ausgegrenzt und gesagt, komm wieder, wenn du klar im Kopf bist. Heute sagen Leute rechtsradikale Grütze und es führt nur maximal zum Schulterzucken bei den meisten Leuten, obwohl es verachtenswerter Bullshit ist. Und wir müssen wieder eher dorthin, dass wir Rechtsextreme klarer ausgrenzen. Dazu habe ich auch bereits mal eine Folge gemacht. Ist extrem wichtig. Das passiert heute leider viel zu wenig. Und deswegen stehen heute rechtsextreme Parteien im zweistelligen, zum Teil mittleren zweistelligen Zustimmungsbereich, was eine riesige Gefahr ist. Aber wir können heute eben viel mehr sagen, eben auch das, was man nicht sagen sollte. Aber die Leute, die am lautesten den Verlust der Meinungsfreiheit beklagen, sind die, die ständig ihren Bullshit in die Welt rausblöken. Zum Teil auch mit prominenten Sendungen in irgendwelchen Primetime-Sparten. Und diese Leute jammern immer am lautesten. Worum es allerdings solchen Leuten geht, ist nicht Meinungsfreiheit, sondern Widerspruchsfreiheit. Die ganzen Dieter Nuhrs, Ulf Poschardts dieser Welt und einige andere Männer aus dem Gestern und manchmal auch Frauen, die möchten ihren dubiosen Kram rausblögen, zum Teil rassistisch, und die möchten, dass ihnen keiner widerspricht. Das meinen die, wenn sie einen Mangel an Meinungsfreiheit beklagen. Denn den gibt es überhaupt nicht. Im Gegenteil, das, was man heute sagen kann, ohne dass jemand widerspricht, ist viel, viel breiter geworden, als es noch in den 80er oder 70er Jahren war. Also wir sind ein ganzes Stück weiter, manchmal auch in einem Bereich, wo wir nicht sein sollten. Aber na klar, in Sachen Gesellschaft gibt es eine ganze Menge zu tun. Und die Leute, die die Prosperität der Gesellschaft torpedieren und aufhalten wollen, sind die, die zu alten Rollenbildern zurück wollen, die rechtsextrem sind, die fremdenfeindlich sind, die gewisse Menschen einfach ausgrenzen wollen. Das sind die Feinde unserer weiteren künftigen Entwicklung. Wir sehen also, es gibt eine ganze Menge Leute, die möchten gerne so die alte Welt erhalten und wiederhaben. Und sie verkaufen das natürlich immer als Fortschritt. Denn keiner würde von sich sagen, hey, ich will Rückschritt, ich will in die alte Zeit zurück. Das sagen natürlich die wenigsten. Auch wenn einige es natürlich in Ansätzen sagen, weil sie meinen, in der alten Zeit, das war richtig, wir müssen wieder zu den natürlichen Strukturen. Das gibt es gerade im gesellschaftlichen Kontext. Dann gibt es dann einige, die sagen, dass der Mann die Vorherrschaft hat, das sei eine völlig normale Regel der Natur. Wir dürfen jetzt hier nicht wieder der Natur sein. Das stimmt aber gar nicht, denn auch anthropologisch ist das gar nicht bewiesen. In der Frühzeit vor 10.000 Jahren war der Mann keineswegs das dominante Geschlecht. Und auch die Parallelen zur Tierwelt sind nicht gerade die, die diese Leute eigentlich gerne hören möchten, denn es gibt viele Tierarten, wo die Frauen die Dominanten sind. Ne? Zum Beispiel bei Bienen, da gibt es die Bienenkönigin, oder manche Spinnenarten fressen auch mal ihre Männchen auf, wenn sie den Geschlechtsakt vollzogen haben. Und auch in Löwenrudeln ist der Chef, der mit der großen Mähne, nicht unbedingt derjenige, der den Takt vorgibt. Also diese Parallele, die sie zu der Tierwelt gerne führen, die ist oft nicht so, wie sie es gerne hätten. Da ist also auch sehr viel Wissenschaftsfeindlichkeit dabei. Bei den technologischen Fragen, so die Atomi-Fanszene oder auch die Leute, die meinen, dass man weiter Verbrennungsmotoren nutzen müsste, die kommen gerne mit dem Begriff der Technologieoffenheit, was im Grunde genommen nichts anderes ist als Innovationsverweigerung bzw. Ahnungslosigkeit. Denn das, was wirklich gut ist, was wir vorhin gezeigt haben, das lehnen sie ja ab, aus verschiedenen Gründen. Und auch dort kommt eben neben den genannten Gründen diese besagte Romantisierung der Vergangenheit an. Und jetzt müssen wir uns mal anschauen, welche Menschengruppen das so sind. Und dazu gibt es repräsentative Umfragen. Und ich habe relativ aktuell von vor einigen Wochen, hier vom Februar 2026, gibt es zum Beispiel dieses Bild hier. Da wurde gefragt, repräsentativ, wurden einige tausend Leute befragt, war das Leben in der Bundesrepublik Deutschland in den 1980er Jahren, war es damals besser oder schlechter? Und das sagt eine Mehrheit, 52%, dass es besser war. 23% sagen, dass es schlechter war. Und hier merkt man eine sehr starke Verzerrung dessen, was tatsächlich ist. Denn natürlich, wie vorhin schon gesagt, Menschen neigen zur Romantisierung. Und ein gewisses Gefühl in der Umfragesituation deutet auf etwas hin. Man muss allerdings immer dabei berücksichtigen, dass Stimmungen in der Bevölkerung nicht unbedingt korrelieren mit der Realität. Und gerade in Zeiten von sozialen Medien ist das ein Problem, denn Stimmungen kann man erzeugen. Man kann heutzutage mit entsprechenden Bots irgendwelche Hashtags trenden lassen, und diese Trends werden dann zum Teil auch von Medienvertreterinnen und Vertretern übernommen und man führt am Ende Phantomdiskussionen. Also ein Eindruck in der Gesellschaft heißt nicht, dass die Realität damit übereinstimmt. Und seriöse Politik muss immer noch die Realität dagegen spiegeln. Passiert leider viel zu selten. Und auch auch demokratische PolitikvertreterInnen machen den Fehler, dass sie auf völlig von der Realität entkoppelte Stimmungen eingehen. Zum Beispiel die Migrationsparanoia ist ein sehr typisches Beispiel, wo man auch in den letzten Wahlkämpfen gesehen hat, dass ganz oft Migration und innere Sicherheit die Top-Themen waren. Dabei sind das gar nicht unsere Top-Probleme. Also wir leben in der heutigen Zeit, in einer Zeit, wo die Kriminalität so niedrig ist, wie sie seit Jahrzehnten nicht ist. Also die 80er Jahre waren gefährlicher. Und auch die Migration ist überhaupt gar nicht so ein Riesenproblem. Es gibt dabei gewisse Probleme, aber die werden da gar nicht diskutiert. Aber man diskutiert Migration und innere Sicherheit immer zusammen. Dabei hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Also hier sehen wir ganz klar, nur weil eine Stimmung in der Bevölkerung so aussieht, heißt das nicht, dass die Kausalität damit korreliert. Und hier haben wir es eben sehr deutlich, dass das Leben in den 80ern besser war. Eher nein. Denn es gibt in Summe doch deutlich viel mehr Nachteile als heute. Und wir haben heute viel mehr Möglichkeiten. Welche? Das haben wir gerade beschrieben. Und jetzt schauen wir nochmal weiter, auch jetzt im deutschen Parteienspektrum, welche Anhängerinnen und Anhänger das wie sehen. Und das ist keineswegs verwunderlich. Da sieht das Bild nämlich so aus. 68% der Wähler des rechtsextremen Deutschlandzerstörer-Sumpfs AfD, die sehen das so. Die wollen zurück in die 80er. Und sogar einer ihrer größten Protagonisten, der Faschist Bernd Höcke, ja Bernd, der sagt sogar, er hätte gern die BRD der 80er Jahre zurück. Sollte er sich nicht zu laut wünschen, weil dann wären Typen wie er viel mehr verachtet und abgelehnt worden. Denn da hat er es heute leichter. Ne? Er hat ja heute überhaupt eine Chance, weil man diesen Bullshit, den er rausblökt, viel offener zeigt und Leute sich weniger dafür schämen, das gut zu finden. Man sagt auch, ich weiß nicht, vor wem der Spruch kommt, aber der trifft das ganz, ganz gut. Die Dummheit hat aufgehört, sich zu schämen. Und das ist ein Phänomen auch der heutigen Zeit. Das war früher hingegen besser, da hat sich die Dummheit mehr geschämt. Also sollte sich auch so ein Faschist wie Bernd Höcke nicht zu laut wünschen. Aber es ist kein Wunder, dass natürlich gerade Leute, die rechtsextreme Parteien wählen, die immer so eine völlig verklärtes Bild der Vergangenheit zeichnen, die glauben, das sei damals besser gewesen. Dabei ist das Bild, was die zeichnen, hat mit der Realität auch damals nichts zu tun. Denn auch damals gab es nicht die ideale heile Welt, wo alles schön mit der D-Mark und wir waren so schön autark und ne, die deutsche Wirtschaft war toll und wir konnten schön brumm brumm und stink stink. Nee, war auch nicht so. Wir waren auch damals schon in einem globalen Markt, sehr stark abhängig von Exporten. Gerade die deutsche Wirtschaft hat immer nur durch Exporte profitiert. Und da war das nicht so schön eingehegt und eingepfercht, wie sich solche Leute das vorstellen. Und natürlich auch nicht verwunderlich, sehen wir hier gleich im Balken nebenan, die Unionswählerinnen und Wähler, gut die Hälfte glaubt, dass es in den 80er Jahren besser war. Und dass das nicht ist, das haben wir gerade erklärt. Bei den Sozialdemokraten ist es auch ungefähr knapp die Hälfte, etwas weniger. Und dann, je progressiver die Menschen sind, desto mehr nimmt diese Zustimmung ab. Und man muss hier ganz klar sagen, die, wo die Zustimmung abnimmt, die haben die Realität besser erfasst. Das sind einfach mal die Fakten. Wie man es wahrnimmt, ist eine andere Frage, aber die Faktenlage spricht ganz klar für die Leute, die in diesem Bild, was wir da sehen, eher auf der rechten Seite angeordnet sind, linke, grüne, und auf der linken Seite angeordnet, eben eher das konservative bis rechtsextreme Spektrum, die glauben, dass es früher besser war. Und das eben, obwohl es genau das gar nicht gewesen ist. Und wenn wir insgesamt nochmal schauen, so von der Verteilung, wie diese Zustimmung aussieht, eher so bildungsfernere Schichten stimmen dem zu und alte Menschen stimmen dem zu, dass es früher besser war. Und auch das ist kein Wunder, denn das, was ich vorhin sagte, wir müssen immer uns dabei hinterfragen, ob wir in der Lage sind, unser Gefühl von früher war es schön auf den Prüfstand zu stellen. Ich habe ja vorhin auch meine persönlichen Erfahrungen genannt. Und so sehr ich das die 80er Jahre auch mich gern daran erinnere, so sehr weiß ich, dass es eben nicht alles toll war. Und das erfordert ein sehr großes Maß an Selbstreflexion und eben auch an der Fähigkeit, Dinge um die Ecke zu denken. Und das können tendenziell Menschen, die progressiv wählen, eher. Das ist auch soziologisch untersucht. Und das korreliert hier sehr, sehr stark. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass genau diese Leute, die eher konservativ bis und im rechtsextremen Spektrum sowieso, und nein, eine AfD ist nicht konservativ, die ist stramm rechtsextrem, dass solche Leute, dass die Romantik des Vergangenen eben viel, viel stärker nach vorne tragen, wie so eine Monstranz, und sie glauben, dass darin das Heil liegt. Aber das ist eben verdammt gefährlich. Und damit kommen wir zu dem letzten entscheidenden Punkt dieser heutigen Folge. Warum sind diese Leute, die die Vergangenheit so romantisieren, so gefährlich? Weil sie uns etwas vorgaukeln, was einfach nicht existiert. Und wir haben viele Beispiele gesehen und auch gehört, denn die Kernenergie ist es nicht. Ist erledigt, dass ein paar Länder reiten noch diese Fehler, aber es ist weltweit eher rückläufig. Klar, in der Kapazität wird das eine oder andere zugebaut, aber es wird in der Energieversorgung der Welt eher eine nachrangige Rolle auch künftig spielen. Das, was boomt, sind regenerative Energieträger. Der Verbrennungsprozess ist erledigt. Ich habe gerade heute Morgen eine Meldung gesehen, dass mittlerweile im Automotive-Bereich China mehr nach Europa exportiert als Europa nach China. Und das soll uns eigentlich klar sein, was da gerade passiert. Auch wenn wir vielleicht gerade in Deutschland und auch in Österreich, was ja eher so die Brumm-Brumm-Länder sind, man es noch nicht so sehr sieht, aber die chinesischen Wettbewerber, die drängen hier ganz massiv auf den Markt. Und auch diese ganzen gesellschaftlichen Bilder, wenn wir in der Lage sind zu verstehen, was uns voranbringt, dann können wir uns entwickeln. Aber wenn Leute die Vergangenheit romantisieren und die Vergangenheit als Zukunft verkaufen, dann kann man nur scheitern. Wenn wir die Zukunft gestalten wollen, gibt es nur eine Situation, wo der Blick in die Vergangenheit sinnvoll ist, nämlich aus den Fehlern zu lernen. Und das können wir tun. Aber eine ganze Menge Leute, die wollen nicht aus den Fehlern lernen. Sie nehmen die Fehler und glauben, dass das, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat, auch in der Zukunft gut funktioniert. Aber das ist die absolute Garantie zum Scheitern. Das haben viele Unternehmen erlebt. Wir kennen die bekannten Namen: Nokia, Kodak, Grundig und so weiter. Und die deutsche Autoindustrie ist leider momentan auch tendenziell auf dem Weg dorthin. Und wir können auch als Gesellschaft eben nur scheitern, wenn wir meinen, dass wir die alten Fehler aufrechterhalten. Denn die Talente, die wir dringend brauchen, die Ideen, die wir dringend brauchen, um uns zu entwickeln, die hängen nicht davon ab, ob man männlich, weiblich, ob man hetero oder homosexuell ist. Die hängen auch nicht davon ab, ob man dunkel oder hellhäutig ist oder woher man kommt und welche Religion man hat. Die hängen einfach davon ab, wie bleach man ist und wie offen man für neue Ideen ist. Und man muss ganz klar sagen, Konservative und Rechtsextreme sowieso, die sind es leider eher nicht. Denn es hat ja Gründe, warum man toxische Gruppierungen gut findet, beziehungsweise an alten Fehlern festhält. Es gibt Leute, die möchten anscheinend die Welt, die wir hier im Hintergrundbild sehen. Eine 80er-Jahre-Familie in einer Stadt mit stinkenden Autos. Irgendwo hinten qualmen die Schlote und hinten irgendwo steht noch ein altes AKW und das strahlt schön durch die Gegend, beziehungsweise der Müll, der da rauskommt, weiß kein Mensch, wo man hinkommen will. Also das ist die Welt, die anscheinend einige wollen. Scheint so, denn sie propagieren genau das. Aber wir können eine viel bessere Welt bauen, nämlich diese hier. Wie wär's denn mal mit der? Die sieht deutlich besser aus. Natürlich ist es jetzt erstmal ein Bild, das künstlich erzeugt ist. Aber wir haben es in Ansätzen und wir haben es auch hier bei uns zu Hause schon. Wir können auch schon viel machen und wir können das auch ganze weiterdenken. Und ich frage mich halt immer, warum sind die Leute so wenig mutig, etwas zu denken, was toll ist, was gut geht, was wir heute schon können? Wo ist denn bitte der Mut geblieben? Sind wir sowas von innovationsfeindlich? Woher kommt die Angst? Wir können das. Wir brauchen nicht diese alte, dreckige, schmutzige Welt. Wir können es auch richtig machen. Und das geht allerdings nur, wenn wir endlich aufhören, den alten Dreck zu romantisieren. Dass wir endlich aufhören, für irgendwas verbrennen zu wollen, irgendwelche Kernspaltungsprozesse abfeiern und uns den ganzen Mist schönreden. Das geht auch nur dann, wenn wir aufhören, Menschen auszugrenzen. Dann können wir eine schöne, prosperierende, gesunde Welt schaffen. Das könnten wir. Aber einige Leute, die möchten das nicht. Die haben leider sehr viel Macht und sie hindern uns auch daran. Und die bezeichnen die, die wir da voranschreiten und daran arbeiten, als grüne Ideologen, als Wokeness, als die linken Terroristen oder irgendwelche Linksgrünen oder was auch immer. Aber genau all diese Feindbildzuschreibungen, die braucht man deswegen, weil man die Fakten gegen sich hat. Und ich weiß, was das bedeutet, solche Hasszuschriften zu kriegen. Kriege ich immer wieder. Ist allerdings nicht mein Problem, weil Leute, die so schreiben und solche Abwertungen brauchen, die haben selber das Problem. Und das liegt einfach nur daran, dass sie die Argumente nicht haben. Ich kann jedenfalls am Ende dann sagen, wenn es dann in ein paar Jahren nicht geklappt haben sollte, wo ich immer noch optimistisch bin, dass es vielleicht doch geht, ich habe es wenigstens getan. Und sollte es nicht klappen und die Fragen kommen, warum habt ihr es nicht getan, werden einige Leute diese Frage beantworten müssen. Das werde nicht ich sein, auch die anderen sogenannten Linksgrünen werden es nicht sein. Wir arbeiten daran. Und die sogenannten Linksgrünen haben einfach die Physik, die Chemie, die Biologie, die Faktenlage einfach auf ihrer Seite. Die allerdings, die weiterhin die alten Fehler behalten wollen, die haben sie gegen sich. Und es wäre vielleicht auch mal ganz gut, wenn ein paar Leute mehr endlich mal anfangen würden, sich wie erwachsene, aufgeklärte, intelligente Menschen zu benehmen. Und das geht nur, wenn man endlich aufhört, die Fehler des Gestern zu romantisieren und so zu tun, als sei das der große Fortschritt, obwohl es tatsächlich der absolute Rückschritt ist.